Ich lese aus Matthäus 4, die Verse 1 bis 11, Jesu Versuchung. Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht würde. Und da er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Und der Versucher trat zu ihm und sprach: Bist du Gottes Sohn, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und sprach: Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn? So wirf dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Da sprach Jesus zu ihm: Wiederum steht auch geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Darauf führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm: Das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da sprach Jesus zu ihm: Weg mit dir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst anbeten den Herrn, dein Gott, und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel, und siehe, da traten Engel zu ihm und dienten ihm.
Wir wollen beten. Herr, gib uns ein Wort für unser Herz und ein Herz für dein Wort. Amen. Warum musste Jesus sterben, so wie wir es eben auch besungen haben? Ich denke oft an die Jugendleiterin. Ich war in meiner früheren Stelle oft in Berlin-Brandenburg über das ganze Land unterwegs, bin dann immer hingefahren, habe gefragt, wie geht's dir in deiner Arbeit? Und wir hielten uns und sie sagte dann in breitestem Berliner Slang: Ich kann das nicht mehr hören, ich kann das nicht mehr hören, dass Jesus für meine Schuld am Kreuz gestorben ist. Das habe ich so oft gehört und da kommt nichts Neues, ich kann es echt nicht mehr hören. Warum musste Jesus sterben? Vielleicht die zentralste Frage, die wir auch in der Passionszeit bedenken, in den Ostertagen, dann auch, wenn wir die Auferstehung feiern. Manchmal beantworten wir die Fragen vielleicht zu schnell. Warum musste Jesus sterben? Wegen unserer Sünden? Ich habe vor einigen Tagen im Unterricht erst wieder gesagt in der Malche, es stimmen immer zwei Antworten in der Malche. Erstens Jesus. Zweitens Partizipation. Bitte in dieser Reihenfolge. Partizipation, seit Jahren ein großer Begriff in der Pädagogik. Ich finde, Jesus ist wichtiger, aber das kann man unterschiedlich sehen. Manchmal sind wir schnell im Antworten, ohne genauer nachgedacht, gefragt zu haben. Warum musste die Emmaus-Jünger, manch einer kennt die Geschichte von uns, aus dem Lukas-Evangelium, die hören vom auferstandenen Jesus selbst, wie Jesus gesagt hat, musste nicht Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Warum musste? Immer wieder begegne ich dieser Frage und ich merke selber, wie ich öfter bei diesen Fragen auch stehen bleibe und Zeit brauche. Klar, in einer Ausbildung wie dem unseren kann man das durchdenken. Wenn man öfter im Gottesdienst ist, dann bedenken wir das auch. Warum? Dabei lässt sich die Frage durchaus vielfältig beantworten. Wir sind alle schuldig geworden. Jesu Tod zeigt, wie groß die Sünde ist, der Riss zwischen Gott und uns. Oder Jesu Leiden ist ein Vorbild dafür, wie wir mit Leiden umgehen. Oder Jesus versöhnt die Menschen mit sich. Oder Jesus siegte über den Tod. Oder auch Jesus solidarisiert sich mit denen, die leiden und die sterben. Er stellt sich an die Seite derer, die vom Leben geschüttelt werden. Es gibt durchaus einige Antworten auf die Fragen. Ich mute uns heute diese Fragen zu. diese Antwort zu bedenken. Und jede dieser Antworten, die ich eben genannt habe, könnte in einem eigenen Gottesdienst bedacht werden. Meinetwegen auch in einem Reel bei Instagram, wobei man dann gucken muss, dass es nicht so oberflächlich wird. Ich will eine Antwort heute bedenken, die ich nicht so oft höre, die aber diese Antworten auch aufnimmt. Warum musste Jesus sterben? Antwort, weil Gott seine gute Schöpfung durchhält. Es geht dabei in unserem gemeinsamen Nachdenken erstens um Hiob, zweitens um Jesus und drittens um uns. Erstens zu Hiob. Verschiedene von uns werden die Geschichte aus dem Alten Testament in Grundzügen kennen. Das Hiob-Buch erzählt vom Großangriff des Teufels auf die gute Schöpfung Gottes. Da steht Gott auf der einen Seite und der Teufel, das Böse in Person, auf der anderen. Und das Böse, der Böse behauptet gegenüber Gott, kein Mensch glaubt wirklich so richtig. Auch, lieber Gott, dein Hiob, der glaubt nur deswegen an dich, weil er Segen bekommen will. Es geht um die Ehre von Hiob. Es geht um den Glauben von Hiob. Es geht um die Ehre des Geschöpfes Gottes, um die Ehre Gottes selber. Und es muss zur Probe kommen, es kommt zur Probe und Gott lässt diese Probe an Hiob geschehen. Und es wird ganz schrecklich beschrieben. Manches erinnert an das Leid in den Kriegsgebieten unserer Tage. Hiob verliert seine Tiere, die ihm sein Auskommen sichern. Er verliert sein soziales Umfeld. Alles, was Menschen erleiden können, das erleidet Hiob. Er wird krank an Leib und Seele, sitzt in der Asche, kratzt sich mit der Scherbe an den kahlgeschorenen Kopf, bis es blutet. Er erleidet diesen Großangriff des Bösen. All das, was Gott ihm geschenkt hat, was zur guten Schöpfung gehört, was er genießen kann, was ihm Freude macht, all das Schöne, all das verliert Hiob. Und Hiobs Frau resigniert, komm, verfluche Gott, dass du stirbst. Und Hiob hält zunächst fest an Gott und sagt, dummes Gerede, wenn wir das Gute von Gott bekommen, sollten wir dann da nicht das Böse auch annehmen? Hiob klagt. Und die Freunde kommen, sie trauern mit ihm, was etwas Schönes ist. Und was manchmal fast ein bisschen negativ wegkommt, wenn man die Geschichte liest. Aber sie diskutieren auch und sie sagen, in all dem, eigentlich, du musst nur richtig glauben und dann verstehst du das. Du musst dich nur ordentlich verhalten, dann glaubst du richtig. Therapeutisch gesprochen, du musst nur alles aufarbeiten und dann wird dein Leben heil. Und Hiob fragt sich, hilft das? Und er kommt zur Antwort und die Antwort in diesem Buch wird auf einem hohen literarischen Niveau gegeben. Nein, das hilft nicht. Es hilft nicht, alle offenen Fragen erklären zu wollen. Es hilft auch nicht, als aus Gott einen Pseudopädagogen zu machen, wo man sich pädagogisch wertvoll trösten kann, dass Gott im Leid erzieht. Es hilft nicht, alles aufzuarbeiten, bis man irgendwann doch irgendwas findet, was schuld ist am Leid. Stattdessen kommt Hiob zum Ergebnis, der Blick auf Gott, der Blick hin zum Schöpfer, das ist das, was zählt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das weist hin auf den, der dem Teufel das Maul stopft, die Fresse poliert, wie man es immer sagen kann. Hiob stellt Fragen, die vorläufig beantwortet werden. Und Gott als der souveräne Herr lässt nicht das los, was er geschaffen hat. Und letztlich weisen die Fragen und die Lösungen, wenn man von Lösungen reden kann, hin auf den, der endgültig die Herrschaft des Bösen besiegt, Jesus Christus. Wird die gute Schöpfung durchgehalten? Und in dem Text, den wir eben auch vorgelesen bekommen haben in der Lesung aus Matthäus 4, da geht es weiter. Hält Gott seine Schöpfung durch oder ist ein anderer stärker? Wieder steht das auf dem Spiel, als Jesus in der Wüste vom Teufel versucht wird. Lebt der Sohn Gottes? Lebt der Sohn des Schöpfers gehorsam? Hört er auf das Wort Gottes? Oder stimmt es, was der Teufel behauptet? Stimmt es, wenn man sagt, Menschen sind nur fromm, weil es ihnen dann gut geht? Ist Glaube nur eine Beruhigungspille? Ist der Glaube eine Versicherung für gutes Leben? Und der Teufel, macht das, was manchmal passiert, wenn er redet. Er beginnt theologische Gespräche. Bist du Gottes Sohn, dann? Interessantes, man kann fast sagen, teuflisches Prinzip. Man dreht jeden Bibelvers so hin, dass es den eigenen Zwecken dient. Wie oft ist das in der Kirchengeschichte passiert? Wie oft passiert das heute, wenn man seine eigene Ideologie biblisch belegen will? Und ich bin nicht frei davon selber, wenn ich etwas biblisch belegen will, so lange zu drehen, bis es passt. Und bereits bei der ersten Versuchung wird deutlich, Jesus lebt von diesem Wort Gottes her, nicht von den Einflüsterungen des Teufels. Satan bringt die Bibel ins Spiel. Er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten. Dann zeig das doch öffentlich. Du bist doch ein Königskind oder etwa nicht. Jesus lässt sich nicht die Bibel im Munde umdrehen. Er kämpft mit dem Wort Gottes gegen die Versuchen, mit der Bibel umzuspringen, wie man will. Er bleibt gehorsam, er lebt vom Wort Gottes her. Er lässt sich nicht von frommen Einflüsterern wegbringen. Und das beim dritten Mal auch. Jesus soll zum Weltherrscher werden, wenn er Satan anbetet. Und Jesus antwortet, du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen. Jesus erweist dich als Sohn Gottes. Der Versucher haut ab. War im Text sehr auffällig. Ja. Der Teufel verschwand plötzlich. Gott hält seine Schöpfung durch bis zum Kreuz. Da geht es nochmal. Wenn du Gottes Sohn bist, dann steig doch herab vom Kreuz. Dass Jesus Gottes Sohn ist, zeigt sich genau nicht daran, dass er dem Einflüster gehorcht, sondern dass er seinem Vater, dem Schöpfer, gehorcht. Gott hält seine Schöpfung durch gegen alle Versuchungen. Deswegen musste Jesus am Kreuz sterben. Seine gute Schöpfung, Gottes gute Schöpfung, musste durchgehalten werden, vollendet werden. Es ist vollbracht. Jesu Worte am Kreuz. Wie Gott am siebten Tag alle seine Schöpfungswerke vollendete, so vollendet der Sohn Gottes hier sein Werk. Es musste am Kreuz vollendet werden. Nur so hielt der Sohn den Gehorsam gegenüber Gott durch. Es geht da um Menschsein. Es geht um Kreativität. Es geht um Schönheit. All das soll neu entfaltet werden, weil es zusammengebrochen ist. Und wir. Jesus starb für dich. Was heißt das? Auch dafür, dass du selbst als Gottes Schöpfung lebst. Wie kommt dieses ganz Fremde jetzt in unser Leben hinein? Wie halten wir es lebendig, ohne dass wir es nicht mehr hören können, wie bei der Jugendleiterin? Ich denke, es hilft erstmal festzuhalten, wir sind Suchende. Wir suchen nach Gesundheit. Jeder sucht, jeder sehnt sich und wir suchen danach, heil zu werden. Ein heiles Leben, eine heile Familie, eine heile Beziehung. Wir suchen danach, dass unsere Gaben zum Zuge kommen. Wir suchen nach einem Platz in der großen Erzählung des Lebens. Und vielleicht fehlt denen, die momentan in unserem Land so viel Hass erzeugen, das ein Platz in der Weltgeschichte, den sie nicht finden. Ein Platz in der Erzählung des Lebens. Ein Platz, wo sie sagen können, hier bin ich zu Hause. Wer den nämlich nicht hat, der wird auf Dauer unzufrieden. Man könnte also sagen, wir sehnen uns nach der guten Schöpfung Gottes. Menschen sehnen sich danach, dass das, was hineingelegt wurde, zum Blühen kommt. Und wir leiden daran, dass das nicht klappt. Wir leiden daran, dass das, was unserer Sehnsucht entspricht, nicht wir in unserem Leben finden. Unsere Sehnsucht ist gebrochen, manchmal zerbrochen, dass wir biblisch gesprochen Sünder sind. Das begegnet uns täglich bei uns. Das klappt nicht, wie wir uns das vorstellen. Es passiert oft und wir leiden daran. Beziehungen zerbrechen. Die Gesundheit macht nicht mit, wie sie soll. Menschen, die an Jesus glauben, die glauben, dass das, was Gott in sie hineingelegt hat, zur Entfaltung kommt. Dafür musste Jesus am Kreuz sterben. Seine gute Schöpfung hat sich bewährt und ist vollendet. Schönheit kommt neu zur Entfaltung. Der Mensch ist für die Schönheit gemacht. Ich will das mal illustrieren an zwei Bildern. Dass die Schönheit von Gottes Schöpfung zur Entfaltung kommen will. Wir sehen hier ein Gebäude, wo man sich fragen kann, was steckt da eigentlich für ein Menschenbild dahinter? Frage, es gibt ein Ranking, wurde mal gemacht in Deutschland, nach den hässlichsten Gebäuden, Uni-Gebäuden in Deutschland. Frage hier, wo ist das? Bielefeld, wer hat das gesagt? Bitte schön. Thomas, du kriegst einen schönen Stickerbogen von uns für diese Antwort.
Man könnte es in der Architektur vom Brutalismus
einsetzen. Ja, richtig, genau. 2018 wurde dieses, ich zitiere, 2018 vom Lifestyle-Magazin Weiß, Focus Online hat die Meldung gebracht, als die hässlichste Uni Deutschland wurde die Uni Bielefeld mit knapp 25.000 Studierenden gekürt. Ende der 60er Jahre gegründet, wirkt das Gebäude wie eine große, nur wenig einladende Industrieanlage. Ansprechende farbige Elemente sucht man hier verzweifelt und alles wirkt etwas trist und freudlos. So, jetzt dagegen, kleiner Witz am Rande, Herbert. Was ist schöner? Wir merken, Schönheit, die mit der guten Schöpfung Gottes zu tun hat, obwohl das natürlich Menschen gebaut haben, Ende des 19. Jahrhunderts, und das anstrengend ist, die Schönheit zu bewahren, das liegt nicht nur im Auge des Betrachters. Ein Sonnenuntergang, da gibt es keinen Menschen, der den nicht schön findet. Ja? Es gibt auch so etwas wie eine objektive Schönheit. Und ich bin überzeugt, dass das damit zu tun hat, dass Gott der Schöpfer ist und da etwas auch in Menschen hineingelegt hat, einen Sinn für Schönheit. Und dass auch die Schönheit durch den Tod Jesu und die Auferstehung Jesu neu zur Entfaltung kommt. Und auch diese Bilder der Gebäude, wo interessant ist, was eigentlich für ein Bild vom Menschen dahinter steckt, wenn man solche Gebäude konzipiert, sagen deutlich, Menschen, wir sind nicht verzweckt für unsere Arbeit. Das Bild kann wieder weg, so schön ist es nur auch wieder nicht, beziehungsweise es gibt haufenweise zu tun daran. Danke, Herbert. Wir sind nicht verzweckt für die Arbeit. Wir sind nicht mehr Gefangene eigene Gelüste. Wir sind in der Schönheit der Schöpfung beheimatet. Gott will Schönes. Und wir brauchen das, dass wir hören, Gott hätte etwas Gutes in den Menschen, in dich hineingelegt. Und darum hat Gott den Kampf mit dem Bösen gewonnen. Die Botschaft vom Kreuz und von der Auferstehung zum Leben ermutigt dazu. Sie will Leben entfalten. Sie will dein und mein Leben schön machen. Viele kämpfen damit, viele hadern auch bei uns an der Meiche damit. Da haben wir jeden Tag mit zu tun. Viele brauchen das Wort vom Kreuz persönlich, damit die gute Schöpfung zum Blühen kommt. Hier wurde für mich der Sieg errungen, jetzt darf mein Leben aufblühen. Wir hatten einen Studierenden, der hatte eine Extra-Runde gedreht, schon ein Jahr wiederholt. Mal ihm war nicht klar, ob er die Erzieherausbildung schafft. Er hat sie geschafft. Wir haben ihn mit Mühe zur theologischen Ausbildung zugelassen, weil wir kommunikative Defizite gesehen haben. So was macht man dann als Lehrerkollegium, zu überlegen, wie geht das mit ihm? Bei ihm war nicht klar, dass er die theologische Ausbildung schafft. Er hat sie geschafft und dann ging er in den Dienst und wieder war nicht klar, schafft er das Anerkennungsjahr? Er hat es geschafft. Und wir haben in dem Ganzen von Anfang an sein Herz gesehen, seine Liebe zu Menschen. Wir haben das gesehen, was Gott in ihm angelegt hat. Und das Wunder ist und das Schöne ist, seit einigen Jahren ist er so wie er ist, begeistert im Dienst. Zuerst in Brandenburg, wo er unterwegs war mit Menschen, die nie eine Kirche von innen gesehen haben, jedoch den Dönerladen ganz oft. Und deswegen war er viel öfter im Dönerladen mit denen als in der Kirche. Und nun hat er die Stelle gewechselt. Er arbeitet in einer Gemeinde in Berlin, mitten im Hochhausviertel, da wo der Rapper Sido herkommt. Und eine ganz schwierige Jugend hatte im Märkischen Viertel. Und er zeigt dort Jugendlichen, was Gott in sie hineingelegt hat. Und auch, dass Jesus dafür sterben musste, damit das zum Blühen kommt. Zwei Einladungen zum Schluss. Suche das, was gut bei dir ist und das, was schön ist. Gott ist es ein Anliegen, dass das zum Zuge kommt. Seine gute Schöpfung hat sich bewährt, ein für alle Mal. Jesus musste sterben, damit die Schöpfung sich bewährt und vollendet wird. Und deswegen kannst du suchen, was gut und was schön bei dir ist. Und du kannst auch das anschauen, was schwierig ist. Jesus will es heilen. Und zweitens, lebe vom Wort Gottes her, so wie Jesus in der Versuchung vom Wort Gottes her lebte. Das Wort Gottes von der Schöpfung, von der Erlösung, das kannst du dir nicht selber sagen. Es ist dir zugesprochen von außen und es spricht in dein Leben hinein, oft unangenehm, oft auch korrigierend und oft ohne himmlisches Ayapopaya. Lebe von diesem Wort her. Vielleicht sogar ab und zu mal in der Passionszeit, vielleicht mit ein paar Minuten extra, mit der Besinnung auf dieses Wort. Höre das Wort von Jesus, höre das Wort vom Kreuz, von der Erlösung neu, höre es anders. Sage nicht, ich kann es nicht mehr hören. Lass es an dir geschehen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.